Ich weiß nicht, ob du das bemerkt hast oder nicht, aber alle Verse, die wir gelesen haben, haben mit einem Thema zu tun, nämlich das Endgericht. Und in Vorbereitung auf Ostern, Karfreitag, kreuzen wir unseren Herrn Jesus Christus, möchte ich über die nächsten paar Wochen über dieses Thema predigen. Und deshalb brauche ich eure Aufmerksamkeit, euer Gebet und eure Anwesenheit. Offenbarung Kapitel 20, lass uns wieder Vers 11 lesen. Hier spricht Johannes, der Geliebte. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Aus seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah einen großen weißen Thron. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir für alles, was wir jetzt schon gehört haben. Dein Wort zu hören, Herr, tröstet unserem Herz. O Herr, wir bitten dich, sei uns heute Morgen gnädig. Gib uns Ohren zu hören, Herzen zu empfangen. Herr, wir möchten, Herr Jesus Christus, deinen Namen loben und preisen heute Morgen, weil du bist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt auf dich genommen hast. Aber Herr, du bist auch die Löwe Judas. O Herr, wir bitten dich, während es noch die Gnadezeit genannt wird, sei uns und alle heute Morgen, die anwesend sind, gnädig. Öffne du unsere Herzen, Herr, als Gläubige, als deine Kinder, dass wir wieder diesen Tag sehen können und begreifen können, Herr, was den Verlorenen erwartet, dass es uns neuer Ehrgeiz und Energie und Verlangen gibt, hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Und ich spreche auch, Herr, bitte, mit aller heute Morgen, die verloren sind. O Herr, ich kann nicht diesen großen Tag mit Würde beschreiben. Ich brauche deinen Geist, ich brauche deine Wahrheit, ich brauche deine Macht. Sei mir gnädig, Herr. Hilf mir heute Morgen, Herr, diese Botschaft in Würde zu tun, Herr, dass den Heiligen Geist benutzen würde, um Menschenherzen, Herr, zu erregen, aufzutun. O Herr, wir brauchen dich. Sei uns gnädig. Fütterte uns und segne dein Wort. In Jesus Namen beten wir. Amen. Die Wahrheit in unserem Text heute Morgen wird nicht beabsichtigt, uns zu verwöhnen, noch uns ein Gefühl von Trost zu geben, sondern um uns aus unserem tiefen Schlaf zu erwachen und unserem Herzen in Zuneigungen auf diesen großen Tag vorzubereiten. Es ist nicht seine Absicht, in diese Versen uns irgendwie einen Trost zu geben. Obwohl ist es auch für alle Gläubige einen Trost zu wissen, dass es ein Tag des Gerichts kommt, darin jeder gerichtet wird, dass die Wahrheit endlich an dem Licht kommt, dass die Wahrheit endlich herrscht und das überall. Auf dieser Seite ist es für uns einen Trost, aber in unserem Text spricht von einem schrecklichen Ereignis und einer, der sogar alle Gläubige zum Zittern bringen sollten, weil es ist eine große und herrliche, aber schreckliche Tag, von dem wir hier lesen. Ist es irgendwas, das unmöglich ist, in menschliche Wörter zu beschreiben? Und deshalb brauchen wir den Herrn Jesus Christus und das Salben des Heiligen Geistes, ob wir das wirklich begreifen und verstehen können. Und deshalb, liebe Bruder und Schwester, während du ganz genau aufpasst, bitte bete für mich und die Botschaft, dass der Herr uns die Wahrheit zeigen würde aus diesem Text. Weil wir haben in unserem Text heute Morgen eine Beschreibung über ein Ereignis, das in der nicht zu ferner Zukunft geschehen wird. Nicht zu ferner Zukunft, liebe Bruder und Schwester, liebe Gemeinde, weil es jeden Augenblick geschehen könnte. Nichts, liebe Bruder und Schwester, nichts muss vor diesem großen und schrecklichen Tag erfüllt werden, weil die Zeichen seiner Wiederkunft und das Ende der Welt kann eindeutig und überall gesehen werden. Jeder Gläubige, der seine Bibel versteht, weiß genau, die Zeichen sind eindeutig. Christus gab uns selber die Zeichen seiner Zukunft, seiner Wiederkunft. Verführung, sagt der Herr, Kriege, Kriegsgerüchte, ein Königreich gegen das andere, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben und so weiter und so weiter. Alle diesen Zeichen seiner Wiederkunft sind vorhanden, liebe Bruder und Schwester. Und ihre Stimmen ist laut und klar, als sie diesen großen Tag ankündigen. Hier, mit diesen Zeichen, liebe Bruder und Schwester, ist eine Stimme für jede Gläubige zu hören. Ich sagte jeder Gläubige, weil der Verlorene hört diese Stimmen nicht. Hören wir sie? Die Jünger haben Jesus damals gefragt in dem Text der Matthäus 24, Herr, sag uns, wenn dein Wiederkommen sein wird, sag uns, wenn du kommst wieder. Und er gab diesen Zeichen und er sagt, wenn du diese Dinge siehst, dann ist meine Wiederkunft näher, wie du denkst. Liebe Bruder und Schwester, es steht nichts mehr an der Horizont. Seine Wiederkunft steht an unserer Tür. Es klopft schon an. Bald, sehr bald, verkündigt ihre Stimmen diesen Zeichen. Könnte diesen großen und schrecklichen Tag beginnen. Sodann, heute Morgen, während ich noch sprechen oder predigen. Und das wissen wir als Gottes Kinder. Oder nicht? Hören wir als Gottes Auserwählten heute Morgen die Stimmen, die sie zeigen? Oder sind wir taub geworden, weil die Welt unsere Zuneigung im Herz geraubt hat? Eine Frage, liebe Bruder und Schwester, wenn die Verlorenen diesen Zeichen nicht hören können, wer soll sie warnen? Wer soll sie ermahnen, Buße zu tun? Denn wir, als Gottes Auserwählten, die Stimme hören, sind wir nicht verantwortlich, unsere Mitmenschen zu warnen? Das war ein furchtbarer und schrecklicher Gedanke für jene, die noch in ihrer Sünde sind, jene, die nie wirklich wiedergeboren waren. Aber noch furchtbarer für den Heuchler, der nicht nur andere täuschte, sondern bedauerlicherweise sogar er selbst. Dies ist die größte Sünde, die du gegen deine eigenen ewigen Seele begehen könne, ist dich selbst zu enttäuschen oder zu täuschen. Täusche dich selbst, sagte Paulus. Ob Jesus Christus in euch ist oder nicht. Für alle, für den Gläubigen genauso, wie ich gesagt habe am Anfang. Obwohl auf einer Seite es freut uns, dass die Ewigkeit endlich kommt und dass die Wahrheit, wie gesagt hat, herrscht überall. Auf der anderen Seite, es sollte uns auch mit Schrecken erfüllen und demütigen. Und uns anspornen, uns selbst zu prüfen. Weil jetzt müssen wir alle vor dem allwissenden Gott stehen. Und möge diese Worte tief in deinem Herzen eindringen. Jetzt müssen wir alle vor dem allwissenden Gott stehen. Der Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. The judge of thoughts and intents of the heart. The omnipotent God that knows all things. Nichts kann und wird an diesem Tag verborgen bleiben. Alles, was du oder ich jemals getan oder gesagt haben, wird veroffenbart. Wie ein offenes Buch. Für jeden zu lesen. Aber wie können wir diese große und schreckliche Ereignis jemals richtig verstehen noch wahrnehmen? Es ist schwierig. Eigentlich sollten wir von so einer unbeschreiblichen Szene erstaunt und fassungslos werden. Und das sind wir, die Hofanbeter. Aber wer ist in der Lage, so ein großes Ereignis zu begreifen? Wer unter uns kann wirklich behaupten, diesen großen und schrecklichen Ereignis völlig wahrzunehmen? Wer unter uns als begrenzte Menschen können sagen, ich verstehe dieses Ereignis vollkommen? Es ist schwierig. Sie haben diese Woche in die Zeitung eine Nachricht gebracht wegen dem Hubble-Teleskop. Sie sagten, jetzt haben wir einen Blick in dem Galaxie so weit reingebracht oder so weit gebracht, dass niemand diesen Blick gesehen haben. Der gesagt, Galaxien von Galaxien stehen draußen. Ich habe das Bild angeschaut und ich dachte nicht an die Sterne. Ich dachte, wie groß und mächtig ist Gott. Ist kein Ende. Aber diese gleiche Galaxie, diesen vielen Sterne, unzählbare Planeten und Sterne, auch das, was wir am Himmel also nichts mehr sehen können, das alles steht in unserem Text geschrieben, vor dessen Augen angesichts die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte würde für sie gefunden. Alles ist Nacht und bloßgelegt vor seiner Allwissenheit. Das alles fliegt. Das ist ein Beweis, lieber Bruder Chester, dass nichts kann sich von dem allwissenden Gott an diesem Tag verbergen. Du kannst dich nicht verstecken. Das ist ein Symbol. Nicht nur seine Allmacht, aber es ist ein Symbol, dass es gibt nichts, wohin oder wo wir uns verstecken können. Es wird alles Nacht und entblößt für diesen Allwesen, für diesen allwissenden Gott. Alle Gedanken und Gesinnung des Herzens, jedes Mensch, lieber Bruder und Schwester, ist offenbart und entblößt, wie ein offenes Buch für jeden zu lesen und nichts wird verborgen. Das, was du jetzt denkst, das kein anderer Mensch hört, wird für alle zu hören. Das, was du bist, wird für alles zu sehen. Dein wahre Dich. Nach dem, was du verlangst, was nach du begehrst, alles, was du bist, wird offenbart, weiß ich nicht und frag mich nicht, wie ich das erklären kann. Aber hier steht ein weißen, großen, weißen Thron. Und alle Kreaturen werden vor Gott stehen, vor diesem Thron stehen. Und alle unsere Leben werden wie ein offenes Buch sein. Und jeder wird wissen, wo du stehst mit Gott. Gedanken, die du hast, wenn eine schöne Frau vorbeiläuft und du denkst, niemand hört meine Gedanken. Die Gedanken werden so laut und klar an dem Tag und du kannst es nicht aufhalten. Es wird alles offenbart, es bleibt nichts verborgen. Ist das nicht ein schrecklicher Gedanke? Wie wäre das, liebe Bruder und Schwester, liebe Freunde, wenn jetzt in diesem Raum wir die Möglichkeit oder Fähigkeit hätten, einander Gedanken zu lesen, wäre das nicht schrecklich? Aber über alles an diesem Tag. Und es ist genau diese Bedeutung, wenn er sagt, dass alles in Flut, Himmel und Erde, nichts wird verborgen bleiben. Das Größte über alles, es wird bekannt, was du wirklich bist. Ob du zu Gott gehört oder zu dem Teufel, es wird bekannt an dem Tag. Frag mich nicht wie, aber jeder wird es wissen. Und weißt du was, du wirst es auch genau wissen. Alle deine Sünden, die du jemals getan hast, seit du geboren warst, wird vor alle offenbart. Und wie ein dreckiges Lumber Jesaja geschrieben, stehst du da bewusst, dass du unter einem heiligen Gott stehst. Und du kannst dich nicht verbergen. Es gibt keinen Baum wie ein Adam damals, kein Blätter, wo man sich verbergen könnte. Du kannst dich nicht verstecken. Ist es nichts da? Ist das nicht ein schrecklicher Gedanke? Aber obwohl diese große Ereignis unseren begrenzten Verstand weit übertrifft, Gottes Wort beschreibt genug über diese noch zukünftige Ereignis, um uns zu ermahnen, Buße zu tun, während wir noch Zeit dafür haben. Wie werden denn Gläubige dastehen vor dem weißen Thron? Oh, kennst du die Lehre, die Lösungswerk Jesus Christus? Steht es nicht geschrieben, dass wir werden bekleidet mit seiner Gerechtigkeit? Stell dir vor, wir stehen da, wenn alles entblößt ist für diesen allwissenden Gott und als Gottes Kinder, wir sind weiß wie Schnee und strahlen wie die Engel. Und neben uns ist unser Bekannter und Freund und Arbeitskollege, die verloren sind in ihren Sünden und ihrer Verdorbtheit. Es wird so deutlich und klar. Und das Schlimmste ist, dass es zu spät ist. Es wäre zu spät für alle, die noch in ihrer Sünde sind, sich zu bereuen. Warum schreibt sowas? Warum schreibt Gott sowas in sein Wort? Wenn wir es nicht begreifen können. Er schreibt genug in seinem Wort, um uns zu ermahnen. Sei bereit für diesen Tag. Oh, ich weiß, ich höre die Stimme dieser Welt. Sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Kommen? Wo ist Gott? Guck mal in Madrid jetzt. Wo ist dein Gott? Wo ist Gott? Die Welt macht, was es will. Wo ist Gott, wenn er Herrscher ist? Wo ist Gott? Und wir hören die Stimme, die Spotter, wie sie immer lauter werden und immer lauter werden. Und manche Gläubige fangen an, diese Stimme zu hören. Aber ob du mir glaubst oder nicht, diesen Tag steht kurz zuvor. Und diesen Tag wird kommen, so wie die Sonne heute Morgen auferstanden ist, so wie die Sonne untergehen wird heute Abend. So fest und sicher ist dieser Wiederkunft dem Herrn Jesus Christus. So sicher ist das, wie dein eigenes Leben. Wie du da sitzt in einem Stuhl, wie du dein Atmen, dein Herz spürst und wie du atmest, so sicher wird diesen Tag auch kommen. Aber wer glaubt unserer Botschaft? Weil wenn dieses große Ereignis einst beginnt, wird es keine Zeit für Reue noch für Lösung geben. Weil jetzt das Endgericht beginnt. Alles verschwunden. Und jetzt beginnt das Gericht. Einer Verbrecher, nachdem er gefasst wird. Es gibt keinen Rückkehr. Es kommt ein Gericht. Und so wird es auch in diesem Tag. Es kann so schnell geschehen. Und hier ist, wo viele Gläubige einen Fehler machen. Es könnte so schnell geschehen. Wir fahren heute Mittag nach Hause und der Herr kommt wieder zurück. Und diesen Tag ist schon da. Oh, wie diese Wahrheit uns als Gläubige helfen sollten, jeden Tag auf diesen Tag vorbereitet zu sein. Du sagst, ja, wir sind gläubig, ich fürchte diesen Tag nicht. Ja, wir sind gläubig, aber wir haben viele Familie und Verwandte, die nicht gläubig sind. Wir haben nichts zu fürchten an diesem Tag. Aber glaubst du wirklich, wir werden ohne Gefühl dastehen und zuschauen, wie Familie und Verwandte und Arbeitskollege in die ewige Feuer geworfen werden und wir werden ohne ein einziges Tränen darüber gießen? Zweimal in Offenbarung steht geschrieben, dass Gott die Träne von unseren Augen wegwischt. Ich frage mich, warum? Doch ich weiß, es gibt Dialoge, die sagen, ja, das kann nicht sein. Wir werden dastehen und sagen, Amen, preis dem Herrn, Halleluja. Ja, Gott wird gelobt und gepriesen, liebe Bruder und Schwester, aber wir werden nicht gefühllos dastehen und es anschauen. Aber was denn? Offenbarung steht auch geschrieben, dass Gott wird denn die Gedanken, unsere Gedanken, unsere Erinnerung an das alles wegwischen. Weil wie könnte das Himmel für uns sein, immer daran zu denken, dass unsere Verwandte und Familie in die Ewigkeit verloren sind.
Lord Jesus, wir werden sie vergessen müssen. Schreckliche Tag. Aber ein gerechter Tag. Möge Gott uns alle heute Morgen gnädig sein und uns helfen, dieses große und nicht zu ferne Ereignis wirklich wahrzunehmen. Weil erst dann werden wir unserem Herzen noch Gott keine Ruhe geben. Bis wir unbedingt sicher sind, dass wir wirklich wiedergeboren sind und dass wir an diesem schrecklichen Tag nicht überrascht noch unvorbereitet werden würden, sondern dass wir vorbereitet werden. Sondern alles tun, liebe Bruder und Schwester, um auf diesen großen Gericht vorbereitet zu sein. Und nur Gottes Wort kann uns auf diesen großen Gericht vorbereiten. Und das gilt nicht nur für den Gläubigen, sondern auch für alle Verlorenen. Nur Gottes Wort kann uns auf diesen großen Tag vorbereiten. Hör genau zu, heute Morgen und die nächste Woche. Ist es mir egal, was du denkst über deinen ewigen Zustand? Die Frage ist, lass Gottes Wort deinen Herzen erforschen. Lass Gottes Wort dir beweisen, ob du wirklich wiedergeboren bist. Was zu sterben, mit deiner eigenen Meinung so stürköpfig zu sein, dich nicht vor Gott zu beugen, heißt, du wirst an diesem Tag dort stehen in deiner Verdorrtheit. Und es wäre alle bekannt. Ich sage das nicht aus Zorn oder Wut. Ich flehe euch an. Hör mich zu. Hör Gottes Wort zu. Lass Gottes Wort der einzige Prüfstein sein, dass dein ewiges Leben prüft und testet. Und nicht, was du gelernt, nicht, was du weißt, nicht, was du spürst oder fühlst, sondern allein Gottes Wort. Lass Gottes Wort, und ich weiß, es ist souverän, ich zweifle nicht an die Macht Gottes Wort, aber ich flehe dich trotzdem an. Lass Gottes Wort. Lass Gottes Wort dich prüfen. Öffne deinem Herz. Es kann dir nicht schaden. Wir haben in unserem Text vier verschiedene Beschreibungen diesen großen Gerichtes. Und wir werden in den nächsten paar Wochen diese Beschreibungen sehen. Und dann werden wir mit Gottes Hilfe in Karfreigaben mit diesem Bewusstsein über diesen Endgericht hineingehen, dass wir den Kreuzigen Jesus Christus wirklich begreifen können. Und dann werden wir, so wie der Herr will, am Ostern, wir werden mit Christus auferstehen und sehen, was Gott in uns hat. Oder was Gott in uns tut. Vier verschiedene Beschreibungen dieses großen Gerichtes. Zuerst haben wir den Richter, der auf einem weißen Thron sitzt. Unbeschreiblich noch allmächtig und allwissend, in Vers 11. Zweitens haben wir den Angeklagten, in Vers 12 bis 13, die ganze Welt. Drittens haben wir das unbestreitbare Beweismaterial, in Vers 13. Unbestreitbar. Und viertens, und letzte, haben wir die Beurteilung in Verses 14 bis 15. Wir werden heute Morgen aber nur die erste betrachten. Eine Beschreibung, die unsere ungeteilte und demütige Aufmerksamkeit fordert. Weil wir haben hier den Richter, der auf dem weißen Thron sitzt. Unbeschreiblich, noch allmächtig und allwissend. Schau mal, Vers 11 wieder. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es würde kein Platz für sie gefunden. Es hätte kein Versuch gemacht, um diesen Richter, der auf diesem großen weißen Thron sitzt, zu beschreiben. Er versucht es nicht einmal, ihn zu beschreiben. Darf ich ein kleines PS hier sagen? Sei auf der Hut, wenn du vorhast, diesen neuen Film von Mel Gibson anzuschauen. Es könnte sein, dass es gegen den zweiten Gebot ist. Kein Versuch wird gemacht. Der, der auf dem Thron sitzt, diesen Richter zu beschreiben. Über sein Aussehen keine Einzelheiten.
keine Beschreibung von seinem Gesicht noch seinem Körper. Wenn wir einen menschlichen König sehen, versuchen wir zu beschreiben, wie sie aussieht. Er stand da, so voller Macht und so Autorität. Überzeugend. Aber hier wird kein Versuch gemacht. Nur, dass jemand zweifellos auf diesem großen weißen Thron sitzt, das ist sicher. Dessen Macht ist groß und schrecklich. War er so mitgenommen mit seiner Macht, dass er ihn nicht beschreiben könnte? Diese Mann. Und obwohl keine Beschreibung von diesem großen Richter gegeben wird, werden die Wirkungen seines Anblickes eindeutig gesehen. Vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wäre kein Platz für sie gefunden. Vielleicht hat diese Allmacht ihn so überwältigt, dass er achtete gar nichts, wie diese Person aussieht. Stell dir vor, in einem Augenblick alles verschwindet. Ich weiß, es ist für uns bei Kindes Verstand wirklich fast unmöglich zu begreifen, aber alles verschwindet. Alles, was je wir sehen und anfassen können, verschwindet. Das muss eine gewaltige Macht sein. Versuche mal, einen Berg zu versetzen. Wie lange brauchen Sie, durch einen Berg einen Tunnel zu bohren? Ein Berg. Aber in unserem Text nicht nur ein Berg, sondern alle Planeten, die wir kennen, alle Galaxien, die wir kennen, verschwindet in einem Augenblick und wird einfach weg. Welche unbegreifliche und souveräne Allmacht. Das ist Allmacht. Es war nicht nur Allmacht, die das alles geschaffen hat. Es ist nur Allmacht, die es alles wegmachen kann. Er sprach und alles war da. Er sprach und alles weg. Sogar in unserem Text, er spricht nicht einmal. Die flehen einfach von seinem Angesicht. Nichts lebend. Nichts, was wir kennen als Leben, kann von seinem Angesicht stehen. Alles geht weg. Alle Planeten, alle Galaxien. Und in dem gleichen Augenblick, alles, was wir sind, wird auch entblößt. Die werden entfliehen, gehen, verschwinden. Und wir stehen da entblößt. Liebe Bruder und Schwester, es wird schwierig für den Verlorenen, das zu begreifen. Aber wenn du was über die Verdorbenheit verstehst und die ewige Verdammnis, weißt du, was die Flammen in Hölle anzündet? Nach Gottes Wort, es ist die Sünde. Es entflammt, es futtert, es ernährt die Flamme in der Hölle, die Sünde. Wie ist das, in Trost zu stehen von allmächtiger Gott, nur in Sünde? Warum glaubst du, dass Gott sagt, ihr werdet bekleidet in seine Gerechtigkeit? Es wird euch zugeschrieben. Er nennt unsere Missetaten von uns, nennt es auf ihn und gibt uns seine Gerechtigkeit. Aber wie sieht ein Verlorener in diesem Augenblick an? Ich glaube mit meinem ganzen Herzen, dass es wirklich abscheulich aussehen wird. Man fühlt sich nicht so schmutzig, man sieht sich schmutzig an. Und der Sünde weiß genau, dass ich bin vor einem allmächtigen, heiligen Gott und ich bin so unrein und so verdorben. Welches Unbegreifliches und souveräne Macht. Dieses zweifellos ein mächtiger und furchtbarer Richter, dessen Macht allen menschlichen Verstand weit übertrifft und füllt unsere Herzen mit großem Demut und Ehrfurcht. Aber wer ist dieser Richter? Ich muss mit beiden. Aber wer ist dieser große Richter? Und wer soll da eigentlich gerichtet werden? Und warum werden sie gerichtet? Was sind die Anklage gegen sie und den Beweis für ihre Schuld? All diese Fragen mehr werden uns in dem Text geantwortet. Aber zuerst, wer ist dieser große und furchtbare Richter? Who is the judge that is sitting on this throne from whom all creation flees? He besits or is possessed of such omnipotence. Wenn es keine genaue Beschreibung von ihm gibt, wie können wir sicher sein, wer diese große Richter wirklich ist? Johannes hat ihn nicht beschrieben. Wie können wir sicher sein? Und ist es wirklich so wichtig, dass wir wissen, wer er ist? Ist es nicht Grund genug zu wissen, dass jemand sitzt auf diesem Thron mit solcher Allmacht? Das sollte uns genügen. Ist es wichtig, dass wir verstehen, wer das ist? Selbstverständlich. So viele Fragen, die nur Gottes Wort beantworten können. Gottes Wort ist nicht schweigsam, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, über diesen Richter, der auf diesem großen weißen Thron sitzt und mit solcher großer Macht richtet. Er ist nicht schweigsam, sondern offenbart eindeutig und klar, wer auf diesem großen Thron sitzen wird und die ganze Welt mit Macht und Gerechtigkeit richten wird. Wer ist das? Schau mal mit mir in Apostelgeschichte, Kapitel 17. Acts chapter 17. Apostelgeschichte, Kapitel 17. In Vers 30 und 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle Begläubigten, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir lasen Johannes Kapitel 5. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Ich weiß nicht, wie du über das denkst, aber liebe Bruder und Schwester, das überwältigt meinen begrenzten Verstand, dass der Lamm Gottes, der die Sünde die Welt trägt, sitzt auf diesem Thron und übt solche Allmacht aus. Warum ist das so ungläubig oder unglaublich? Frage mal jeder, was sie über Jesus Christus denkt heute. Diesen Film, den Passion, werde ich auch auf diese Art und Weise beschreiben. Und Jesus ist ja irgendjemand, der einmal hier war, ist gekreuzigt, liebte jeder. Er liebt alle Menschen. Sie beschreiben ihn als ein liebevoller Kerl. Jemand, der einen Fliege nicht wehtun könnte. Voller Barmherzigkeit und Mitleid. Wie oft hast du eine Beschreibung von Jesus Christus auf diese Art und Weise gehört? Dass er nicht nur Retter der Welt ist, sondern er ist und wird auch Richter der Welt. Vielleicht ist das unser Problem als Gläubige. Wir stellen einen falschen Christus den Menschen vor. Oh ja, Jesus Christus ist Liebe selbst. Preis dem Herrn für seine unbegreifliche Liebe, der uns zuerst geliebt hat. Aber das ist nur ein Teil von Jesus Christus. Er hat auch eine zukünftige Aufgabe. Jetzt ist er hoher Priester. Preis dem Herrn. Jetzt tritt er für uns ein. Oh, lieber verlorene Freund, jetzt ist er noch der Lamm, das Lamm Gottes. Jetzt ist er derjenige, sozusagen, der steht in der Mitte zwischen du und Gott und fleht dich an, versöhne euch mit Gott. Das ist seine jetzige Rolle. Jesus Christus, Hohepriester, Prophet, König. Aber er hat noch eine Aufgabe zu erfüllen. Eine nahe, nicht zu ferne zur Aufgabe, lieber Bruder, Schwester, lieber Freund. Nämlich einen Richter. Unglaublich, wie erscheinen mag. Aber dieser große und furchtbare Richter in unserem Text wird Jesus Christus selbst sein. Der, welcher Gott in die Welt gesandt hat, nicht um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird, sitzt jetzt als Richter auf einem großen weißen Thron. Unbegreiflich, oder nicht? Christus sagte selber, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Noch nicht. Wieso? Warum Jesus Christus? Ist er nicht der Retter der Welt, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, und jetzt sitzt er als ein allmächtiger und furchtbarer Richter? Wieso? Gottes Wort gibt uns wieder die Antwort in Matthäus Evangelium 25, Matthew chapter 25. 31 bis 33. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen, und vor ihm werden alle Völker versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie eine Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, und er wird die Schafe zu seinen Rechten stellen, die Böcken aber zu seinen Linken. Weißt du, was macht diesen Richter so schrecklich? Ist, weil er gerade Retter der Welt ist. Warum macht es ihm so schrecklich, Prediger? Weil der auf dem Thron sitzt, ist gerade derjenige, den du abgelehnt hast und verachtet hast in dieser Welt. Der auf dem Kreuz gestorben ist und die Sünde der Welt auf ihn getragen hat, ist derjenige, der auf dem Thron sitzt, und du hast ihn verachtet, abgelehnt, ignoriert. Könnte es ein besserer Richter sein als derjenige, den wir ständig beleidigt haben und verachtet haben? Oh, liebe Freunde, er hat Macht zu retten. Oh, wunderbar, Allmacht zu retten. Es erfordert eine Allmacht, uns aus der Sünde zu retten. Aber der hat auch Allmacht zu vernichten, zu richten, zu entlösen. Stell dir vor, liebe Bruder, Schwestern, vergleichen wir das, wenn wir alle vor diesem weißen Thron stehen. Wir sehen das, weißt du, wie Johannes sich gedacht haben, oder wie er sich verhandelt haben, als er da im Verhalten haben, in Offenbarung Kapitel 1, wenn er Jesus Christus sah, der fiel wie ein toter Mann. Er sah Jesus Christus Herrlichkeit. Verstehst du, was das heißt? Der Verlorene wird nicht nur bewusst sein von seiner Sünderlichkeit und seiner Verlorenheit. Es wird ihm bewusst, ich bin immer und ewig verloren. Aber auf der anderen Seite, der Gläubige steht da, und es wird uns bewusst sein, dass wir gerechtfertigt in Jesus Christus sind, und dass Gott lächelt auf uns, und wir haben ewiges Leben, und das ist sicher. Es wird so einen großen Unterschied geben zwischen die Hirten, die Schafen und die Böcken. Ich frage mich, ob wir ihn sehen würden, so wie Johannes sagt, wie er ist. Und während die Welt und die Kraft, also die Schöpfung von ihm flieht und der Verlorene ihn nicht anschauen möchte, wir werden ihn wirklich auf dem Thron sehen und wir werden uns freuen an sein Angesicht. Genau das Gegenteil. Der Prediger ist der gleiche Person, der auf dem Thron sitzt. Wie ist das möglich, dass einer sieht wie anders wie der andere? Oh, mein Freund, ist das genau. Ich gebe dir ein gutes Beispiel. Heute Morgen, in diesem Gottesdienst. Wie ist das, dass es Menschen unter uns gibt, der Jesus Christus liebt über alles? Und an Menschen, die gibt, die wirklich keine Zuneigung für Jesus haben, keine Liebe für ihn haben. Wie ist das möglich? Wir hören alle die gleiche Botschaft. Wir haben alle die gleiche Bibel. Seine allmächtige Arbeit. Wir sehen eine große Veränderung in Jesus Christus, als er auf diesem großen weißen Thron sitzt. Eine wichtige Veränderung, die unsere größte Aufmerksamkeit fordert. Ein paar Dinge über diesen Thron und dann kommen wir zum Schluss über diese Richter. Achte zuerst, dass es kein Angebot von Liebe, Verzeihung und Gnade gibt in unserem Text. Es gibt keine Ermahnung, Buße zu tun und an Christus zu glauben. Das Evangelium von Christus, großer Liebe und Gnade, wird nicht gepredigt. Seine Botschaft ist in Stille. Christus spricht von einem Thron als ein allmächtiger König und Richter. Und nicht vom Kreuz als das Lamm Gottes oder als ein Mittleres zwischen Gott und den Menschen. Auf dem Kreuz sagt der Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Aber mein Freund, hier in unserem Text, ist er nicht als Mittlerer da. Er selber sitzt auf dem Thron und richtet gerecht. Er kennt jeden Herzen, jede Gesinnung des Herzens. Und er weiß genau, wer ihm gehört. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. An diesem Tag, mein Freund, kannst du dich nicht verstecken. Du kannst dich nicht verstecken, so wie hier auf dieser Welt unter Gläubiger, wie du in die Kirche kommst und du sitzt da und du weißt genau, dass in deinem Herzen du hast keinen Platz für Gott, keinen Platz für Jesus Christus, kein Verlangen nach sein Wort, du betest nie, du kannst wirklich Gott überhaupt nicht, er ist ein Fremd. Aber du versteckst dich. Gott gibt keinen Versteckplatz mehr. Christus kennt dich genau. Die Gnadezeit ist immer und ewig vorbei. Keine Evangelium Christus zu hören, keine Einladung zu Reue und an Jesus Christus zu glauben. Keine Erlösung wird angeboten, keine Barmherzigkeit, keine Gnade, keine Verzeihung, nur Beurteilung. Warum ist das so wichtig für uns zu verstehen? Ja, zuerst für den Gläubigen, dass wir wahrnehmen würden, dass diesen großen Tag kommt und dass wir große Mühe geben würden, unsere Freunde und Verwandte über das Evangelium zu verkünden, zu ermahnen, liebevoll mit Geduld, Sanftmut, aber auch mit Ehrgeiz und Eifer. Ich benutze wirklich nicht gern Tragödie, um eine Wahrheit klarzustellen. Aber bitte erlaubt mir die Freiheit heute Morgen, als ich und wir auch an den Opfer und ihre Familie heute Morgen denken, die in Madrid gestorben sind. An dem Morgen, wenn du wusstest, dass den Zug explodieren würdest und dein Kind diesen Zug nimmt, um in die Schule zu gehen, was hättest du getan, um das Kind aufzuhalten, dass es den Zug nicht nimmt? Ich glaube, es ist klar, wir hätten alle gesagt, ich werde sie zu dem Bett fesseln. Ich werde auf sich sitzen. Ich werde mein ganzes Macht, ich werde sogar mein Leben riskieren, dass sie den Zug nicht einsteigen. Warum tun wir das nicht als Verlorene? So viele Christen sind so egoistisch und selbstsüchtig. Warum tun wir das nicht für den Verlorenen? Warum riskieren wir uns unsere Gemütlichkeit, unser Leben, unsere Freiheit, alles was wir haben, um Verlorenen zu sagen, steig nicht in diesen Zug der Verdorrtheit. Vielleicht ist es, weil wir diesen Tag nicht wahrnehmen. Möge der Herr uns verzeihen. Ich wünschte, dass ich könnte diesem heutigen Botschaft mit einem angenehmen Gedanken enden. Aber liebe Bruder und Schwester, manchmal das ist nicht erforderlich, noch angebracht. Manchmal sollten wir Gottes Haus verlassen. Mit solchen ernsthaften, schwerwiegenden Gedanken.
Weil so oft versuchen wir, diese Wahrheit nicht wahrzunehmen. Frau, liebe Bruder und Schwester, wir haben eine ganze Welt vor uns. Es ist nur der erste Teil. Es gibt drei andere und es führt wirklich zu einem wunderbaren Ende. Aber wir müssen erst begreifen, liebe Bruder und Schwester, liebe Freunde, wie ernsthaft die Sache ist. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir uns nicht verdammen. Wir hören die Stimmen in einem Zeichen. Du klopfst schon an die Tür. Es kann nicht mehr lang brauchen. Bitte Herr, hilf uns. Sehen wir den Sonntagsbotschaft für alle verloren. Ja, unangenehm wie es sein mag, Herr, erschütter ihr Seele bis zum Tiefsten hinein. Wache sie auf, dass sie doch begreifen, wie schrecklich es ist, dass sie endlich sehen würde, dass sie Jesus braucht, liebe Bruder und Schwester. Das ist das Problem mit dem heutigen Evangelium. Keiner begreift, dass sie einen Retter braucht, einen Retter, nicht ein Freund, ein Retter. Ein Retter von was? Von diesem schrecklichen Tag? Möge der Herr uns helfen, liebe Bruder und Schwester. Möge der Herr uns wirklich demütigen, aber auch uns wieder der Ehrgeiz und Eifer geben, hinauszugehen. Und so wie mit Paulus können wir auch sagen, wie King Agrippa, wie er vor King Agrippa war. Und er sagte, ich wünsche, dass alle, die meine Stimme hören, genau das hat, was ich habe, außer dieser Kette. Oh, liebe Bruder und Schwester, möge die Ernsthaftigkeit dieser Botschaft, dieser Wahrheit uns durch den Tag begleiten. Und heute Abend im Philipperbrief, ich vermag alles durch den, der mich wenig macht. I can do all things through him. Ah, liebe Bruder und Schwester, aber lass uns diesen heutigen Mittag nehmen. Lass uns wirklich im Gebet vor dem Herrn gehen und beten für das. Amen. Es soll uns nicht entmutigen. Es soll uns aufwachen. Demütigen. Amen. Weil Menschen brauchen Jesus Christus. Sie hören die Stimme nicht. Aber wir, möge der Herr uns helfen. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, Herr, für den heutigen Tag. Herr, ich bitte zuerst um Verzeihung, Herr. Es gibt kein menschliche Worte, die diese großen Ereignisse beschreiben können. O Herr, ich bitte dich. Ich weiß, Herr, für manche vielleicht ist es eine sehr negative Botschaft, aber Herr, es ist ein sehr negatives Ereignis, wenn Menschen verloren sind. O Herr, wir bitten dich. Erwecke du deine Gemeinde. Helfe uns, Herr Jesus Christus, die Stimmen deinen Zeichen zu hören. Gib uns, Herr Jesus, wieder die Ehrgeiz und die Verlangen, Herr Jesus Christus, hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen. Lass uns wirklich für den Botschaft jeden Sonntag predigen. O Herr, dass du hier in diesem Saal was tun würdest, dass du Menschen retten würdest, Herr. O Gott, wir bitten dich. Lass uns, Herr, nicht so oberflächlich sein und gleichgültig oder leichtfertig, Herr. Bewege mächtig in unserem Herzen, Herr. Tu eine mächtige Arbeit, Herr. Und lass uns diesen ganzen heutigen Mittag, Herr, an das denken. Möge die Familie und die Gemeinschaft und die Brüder und Schwestern auch Zeit nehmen, zusammen über diesen Thema zu beten, Herr. Und dann bring uns heute Abend wieder zurück in deinem Haus, Herr. Und Herr, sprich zu uns noch einmal deutlich aus Philipperbrief, Herr, dass wir verstehen können, dass wir vermag alles. Durch Jesus Christus, der uns mächtig macht oder stärkt, Herr. Wir bitten dich, führe du uns, segne du uns in Jesus' Namen. Amen.